Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon, guten Abend. Gerhard Richter gestaltet noch einmal Kirchenfenster. Nach den sehr bunten, kleinen, viereckigen Farbfeldern im Kölner Dom wird es in der Abtei Tola jetzt fast ornamental, dazu gleich mehr. Außerdem würdigen wir das Internationale Kongresszentrum in Berlin, das ICC, das jahrelang verpönte silberne Raumschiff, als architektonische und städtebauliche Meisterleistung. Endlich wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Und in unserer Gesprächsreihe zu den Wendepunkten spricht heute Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, über seine Wendeerfahrungen damals und heute. Mal wieder eine Geschichte zu schön, um wahr zu sein. Benediktinermönche der Abtei Tholey im Saarland, Tholey gilt übrigens als das älteste Kloster in Deutschland, fragen Deutschlands berühmtesten Künstler um ein Kirchenfenster an. Gerhard Richter sagt ja und will für die Entwürfe auch kein Geld haben. Das erinnert ein bisschen an die Bruder-Klaus-Kapelle in Wachendorf, die der Schweizer Architekt Peter Zumthor so nebenher entwarf, als er gerade das Diözesanmuseum Columba in Köln baute. Kirchen bauen oder bestücken ist Schöpfung für die Ewigkeit, könnte man sagen, selbst wenn der Künstler wie Gerhard Richter schon als junger Mann aus der Kirche ausgetreten ist. Heute wurden die Entwürfe des 87-Jährigen für drei neue Kirchenfenster der Benediktinerabtei vorgestellt. Wie abstrakte Ornamentik aus dem Computer entsteht und aussieht, weiß jetzt Tonja Koch, DLF-Korrespondentin im Saarland.
Die Vorlage für die drei Chorfenster der Benediktinerabtei in Tholey bildet ein Gemälde Gerhard Richters mit der Werkverzeichnisnummer 724-4. Es wurde bereits vor Jahren von Richter selbst digital bearbeitet, mehrfach geteilt und gespiegelt. In der Publikation Patterns beschreibt Richter diesen Prozess, aus dem er dem Kloster 15 Motive zur weiteren Gestaltung kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die Glasmalerwerkstatt Gustav van Treek in München hat den Auftrag bekommen, Richters digitale Vorlage sozusagen in Glas zu übersetzen, sagt Katja Zukic, Geschäftsführerin der Glaswerkstatt.
Die Herausforderung bei den Richtermotiven ist seine große Detailverliebtheit, die Symmetrien und diese akkuraten Malereien. Die Bilder sind digital entstanden, das heißt, da ist die eine Hälfte wie die andere und auch das gilt es eben auch so wiederzugeben.
Um der Sprache des Künstlers möglichst nahe zu kommen, habe das Team, so Katja Zukic, viel ausprobiert, vieles verworfen und immer wieder Rücksprache gehalten mit Richters Atelier. Um die gewünschte Farbvielfalt und Brillanz zu erzielen, greife die Werkstatt auf mundgeblasene Gläser zurück, die in besonderer Weise bearbeitet und angeordnet werden müssten.
Wir verwenden viele mundgeblasene Überfanggläser, die wiederum bearbeitet werden können in einer Ätztechnik, um quasi verschiedene Farbenabstufungen zu erzielen. Dann werden diese Scheiben von innen und von außen auf eine Industrieglasscheibe geklebt, die vorher aber nochmal bedruckt, bemalt und in verschiedenen Techniken bearbeitet wurde, sodass wir am Ende ein Sandwichglas haben, was diese Vielschichtigkeit und Farbintensität widerspiegeln soll.
Entstehen werden auf diese Weise kleinteilige ornamentale Muster in den jeweils dominierenden Farben Rot und Blau sowie Rot und Gelb. Die Fenster werden im Chor im Osten der Kirche eingebaut. Sie sind jeweils 2 Meter breit und 9 Meter hoch. Richter selbst verbindet, das hat er in mehreren Interviews betont, mit seiner Bildauswahl keinerlei religiöse Aussage. Es würde ihm genügen, wenn Besucher die Fenster einfach nur schön fänden. Die Benediktinermönche tun es sicher, sie sind begeistert von ihrem Coup, davon, dass es ihnen gelungen ist, den bedeutendsten lebenden deutschen Gegenwartskünstler dafür zu gewinnen, ihre Abtei künstlerisch aufzuwerten, Abt Mauritius Curiol.
Eine einfache Anfrage bezüglich eines Kirchenfensters an Gerhard Richter wurden gegen jede Wahrscheinlichkeit mit einem großen sofortigen Ja bedacht.
Die Renovierung der aus dem Jahr 634 stammenden Abtei ist allerdings nicht unumstritten. Mehrfach hat es Ärger gegeben mit dem Denkmalschutz, weil die Mönche in Eigenregie handelten und einfach Fakten geschaffen haben. Auch eine Gesamtkomposition für die Gestaltung der Fenster existiert nicht. Deren überwiegender Teil wird von der aus Afghanistan stammenden Glaskünstlerin Mahbuba Maskoli gestaltet. Sie hat im Auftrag der Mönche für die Szenen aus der Heilsgeschichte figürliche Darstellungen gewählt, mitunter übertrieben real und extrem farbintensiv, wie etwa der Satanssturz oder die Evangelistensymbole Mensch, Löwe, Stier und Adler. Richter und Maskoli wussten nichts voneinander, jeder habe für sich gearbeitet, sagt Maskoli, aber es werde schon passen, glaubt die in München lebende Künstlerin.
Das harmoniert sehr. Das ist unterschiedlich, aber das harmoniert sehr. Davon bin ich überzeugt.
Für den schmalen frühgotischen Bau, der zuvor in der Tradition Georg Meistermanns mit abstrakten Fenstern bestückt war, werden die Farbexplosion und die figürliche Überzeichnung jedoch sicher eine Herausforderung darstellen.
Tonja Koch, DLF-Korrespondentin im Saarland, war für uns bei der Vorstellung der neuen Richterfenster für die Abtei Tholey. Die Nachricht, die uns gestern erreichte, dass nämlich das ICC Berlin, das Internationale Kongresszentrum, unter Denkmalschutz gestellt wird, ist eine gute Nachricht. Das marode Monster ist ein wesentlicher Bestandteil jener Westberliner Stadtgeschichte, die heute gern als vernachlässigt betrachtet wird. Grund genug, mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau zurückzublicken auf die Entstehungsgeschichte und die bauliche Leistung von damals. Die Frage an ihn lautete, was am ICE ist schützenswert im Sinne des Denkmalschutzes?
Eigentlich alles. Also es gibt nichts, was an diesem Gebäude nicht schon vor 20 Jahren hätte und sofort unter Schutz gestellt werden müssen. Dass es erst jetzt auf die Liste kommt, ist ja eine rein politische Entscheidung. Es hat überhaupt nichts mit der fachlichen Einschätzung dieses Gebäudes zu tun. Das fängt an mit dem Städtebau, der grandios ausgewählt wurde, über diesem tief in den Berliner Stadtkörper eingreifenden Ringgraben, in dem die Eisenbahn und die S-Bahn und eben auch große Teile der Autobahn verlaufen. Darüber erhebt sich quasi dieses riesige Raumschiff von ICC, das auch das erste ist im Grunde genommen, was man sieht, wenn man die AWUS hochfährt. Und die AWUS ist der alte Weg rüber nach Dreilinden, also zum ehemaligen Kontrollpunkt gewesen. Das heißt, diejenigen, die nach Westberlin kamen, die sahen erst den Funkturm und dann sahen sie sofort das ICC als großes Monument. Berlin hat eben doch noch Bedeutung. Das war das eine, die städtebauliche Lage. Das zweite ist, es ist ein großartiges Kunstwerk. Es ist von Rolf Schüler und Ursulina Schüle-Witte entworfen worden als ein Gesamtkunstwerk des Pop-Art, der Hightech-Architektur. Es schwankt so ein bisschen in der stilistischen Einordnung. Und das geht runter bis zur letzten Türklinke, bis zu den Teppichböden, bis zu jeder Kante. Das ist durchentworfen in einer Qualität, die man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann. Übrigens auch in einer materiellen Qualität. Die Fußböden von vor 40 Jahren sind bis heute tipptopp in Ordnung. Und dann ist eben die technische Bedeutung dieses Gebäudes ganz immens. Man hat versucht, diese ziemlich komplizierte städtebauliche Lage zwischen lauter, sehr, sehr lauten Verkehrsträgern abzupuffern, indem die ganzen Säle aufgelagert wurden auf freien Polstern. Das heißt, die schwingen alle mit. Das ganze riesige Gebäude schwingt. Das sind solche Leistungen, das hätte längst unter Denkmalschutz gestellt werden müssen.
Was ist heute der Nutzen einer Denkmalschutzplakette, die normalerweise ja als Gift gilt für zum Beispiel Investoren, speziell wenn man es mit Asbest zu tun hat, wie beim ICC?
Sie haben vollkommen recht. Denkmalschutz ist immer ein Problem für Investoren, auch wenn sie sehr viele Subventionen bekommen. Aber in diesem speziellen Fall eigentlich nicht, weil der Investor dort ist ja gleichzeitig der Staat. Da wurde allerdings zum Beispiel das Argument Asbest sehr, sehr hochgespult von der Berliner Messe, auch von der Berliner Wirtschaftsverwaltung, um ein Argument zu finden, dieses Gebäude abzureißen. Die Asbestbelastung ist längst bereinigt, im Wesentlichen zumindest. Und vor allem war es eine spezielle Konstruktion, das heißt, es war relativ leicht, es zu bereinigen.
Seit Mai 2019 liegen ja auch neue Ideen vor für eine künftige Nutzung dieses silbernen Raumschiffs. Wie könnte es Ihrer Ansicht nach denn weitergehen mit dem Denkmal?
Die wichtigste Entscheidung war die, dass das Kongresszentrum wieder als Kongresszentrum genutzt werden soll. Das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, einfach deswegen, weil alle Umbauvorschläge, die bis jetzt gemacht wurden, alle Ideen, wir umhüllen es mit einer großen Kunststoffhülle, wir machen ein Shoppingcenter rein, wir machen die Zentrale und Landesbibliothek rein, wir machen ein Sportzentrum rein, wir machen ein Hotel rein etc., die hätten alle immer mit der Zerstörung des Gesamtkunstwerks geendet. Jetzt, wo man sich entschlossen hat, wir werden es weiterhin als Kongresszentrum benutzen, nutzen, geht es vor allem um technische Fragen. Zum Beispiel, wie kann man die Klimaanlage erneuern, ohne die Oberflächen des Gebäudes zu zerstören? Wie kann man die sehr, sehr großen und sehr ausufernden Räume neu gliedern, sodass das ganze Gebäude wirtschaftlicher betrieben werden kann? Das ICC war das wirtschaftlich erfolgreichste Kongresszentrum Deutschlands und eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Europas. Nur waren seine Betriebskosten so hoch, dass dieser Erfolg gar nicht wirksam wurde.
Nochmal zurück zum Anfang, Nikolaus Bernau. Es hat sich ja die Sicht auf das ICC gerade durch die Geschichte Berlins auch mehrfach geändert. Wie würden Sie seinen Stellenwert heute charakterisieren?
Sie hat sich ja sehr, sehr geändert. Also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es in den 80er Jahren beliebt gewesen ist. Da gab es ziemlich heftige Kritik an diesem Monster, an diesem Riesenbau. Die negativen Konnotationen waren immens. Die Perspektive hat sich vor allem geändert durch den Abriss des Palastes der Republik. Damit wurde nämlich zum ersten Mal klar, man reißt Gebäude ab, obwohl es wirtschaftlich vollkommen unsinnig ist und obwohl es kulturell eine wirkliche Barbarei war, dieses Gebäude abzureißen, weil man es politisch nicht mehr wollte. Und dieses Schicksal drohte ja dem ICC auch. Es gab eine Generation von Planern und Politikern, die fanden dieses Gebäude einfach scheußlich. Und sie wollten unbedingt dieses Gebäude als Kostenträger aus dem Etat des Landes Berlin rauskriegen. Dazu schien ihnen der Abriss das adäquate Mittel zu sein. Da gibt es inzwischen eine so große, breite Massenbewegung, was mit Westberliner Identitäten zu tun hat, die was damit zu tun hat, dass eine neue Generation Abriss generell unsinnig findet, weil es sehr viel Energie verschwendet. Diese breite Bewegung konnte nicht mehr ignoriert werden und das ist der wesentliche Grund, warum es jetzt endlich unter Denkmalschutz gestellt wurde.
Nikolaus Bernau war das über das ICC als Gesamtkunstwerk und städtebauliche Leistung. In unserer Gesprächsreihe Wendepunkte vorher, nachher geht es auch viel um die Wende, also den historischen Glücksfall des Mauerfalls und der Wiedervereinigung Deutschlands, die heute im Jahr 30 danach immer noch Gegenstand von sehr unterschiedlichen Sichtweisen und Wahrnehmungen ist. Das beginnt bei der Wortwahl. Mauerfall, Wende, friedliche Revolution und hört bei der Bewertung von Daten wie dem 9. November oder dem 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, nicht auf. Über all das konnte ich sprechen mit dem Intendanten der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, der 1989 23 Jahre alt war und in Leipzig in eine der Demonstrationen geraten ist, mehr oder weniger zufällig. Ich habe ihn gefragt, was ist der eindrücklichste Wendemoment in Ihrer Erinnerung?
Ja, im Grunde war es später die Erfahrung der unvorhergesehenen Öffnung der Mauer. Da kann ich sagen, das hat mein Leben in ein Vorher und Nachher geteilt. Aber wenn man ein bisschen zurückgeht, dann ist es sicher die Erfahrung, dass nicht geschossen wurde in Leipzig. Also ich kam frisch von der Armee und hatte noch die Ereignisse am Tiananmen-Platz in Erinnerung, wo eben geschossen wurde, wo es einen Massaker gab mit 2000 Toten. Und es war für mich nicht selbstverständlich, dass das nicht passiert, weil ich tatsächlich auch diesen Aufmarsch an Bereitschaftspolizei, die bewaffnet war, in diesen Seitenstraßen gesehen habe und wirklich Angst hatte, dass es eskaliert und die chinesische Variante gibt. Aber zum Glück ist das alles nicht so gekommen.
Können Sie den Moment der Öffnung auch noch mal beschreiben? Denn wenn ich das richtig sehe, haben Sie sich ja damals nicht unbedingt als Ostdeutscher gefühlt, sondern intellektuell sozusagen schon in einem anderen Kosmos verankert.
Naja, ich habe mich schon als Ostdeutscher gefühlt, also als jemand, der aus der DDR kommt und insofern immer ein Deutscher in Klammern war. Ja, also das war ja die große Erfahrung, wenn man im Ausland war, wurde immer gefragt, ob man aus Deutschland kommt oder aus der DDR. Und insofern war die DDR-Identität schon ziemlich klar und ich habe die Öffnung der Mauer mit dieser Thematik eigentlich nicht in Verbindung gebracht, sondern ich habe sie wie viele Menschen im Fernsehen gesehen und wir waren mitten im Renovieren und auf einmal rief meine Freundin, ich muss zum Fernseher kommen, die tanzen auf der Mauer und ich konnte es wirklich nicht glauben. Und am späten Abend sind wir losgezogen und dann auch mit den Massen da nach West-Berlin gelaufen und das war ein Volksfest, das war vielleicht einer der schönsten Momente meines Lebens, einfach dieses Moment der Herzlichkeit zu erleben, dieses Aufgenommensein, dieser Freundlichkeit auch von diesen Grenzsoldaten, die alle total überfordert waren und eigentlich das Glück haben strömen lassen. Und es war wirklich eine große Großzügigkeit unter den Leuten und alles duftete, alles roch und sah anders aus und die Menschen wirkten irgendwie viel gesünder und ruhiger und zufriedener im Westen. Schon U-Bahn fahren war toll. Und das war die Zäsur, das war dieser endlose Abend, wo man einfach gelaufen, bis morgens durch eine andere Stadt ist und überall wurde gefeiert, überall waren Menschen gut zueinander.
Damals gab es diesen riesigen Aufbruch und auch schon vor dem Fall der Mauer demonstrierten ja Hunderttausende gegen die SED-Diktatur, fürs Dableiben statt fürs Weggehen. Viele wollten damals in dieser Wendezeit und auch danach bis zur ersten freien Volkskammerwahl auch die Geisteshaltung eines sozialistisch geprägt Antikapitalismus retten, was dann aber tatsächlich sehr schnell unterging. Fallen uns die verpassten Chancen dieser Aufbruchszeit heute eigentlich auf die Füße?
Also ich glaube schon, dass wir damals, das hat aber nichts mit dem Aufbruch, mit der Revolution im Osten zu tun, sondern mit der Zeit danach, dass wir viele Chancen der Offenheit, der möglichen Neuorientierung, die einfach dieses, man sagt ja, ein Window of Opportunities, was da entstanden ist, das ist wie so ein kleines Zeitfenster im großen Fluss der Geschichte, in dem alles so oder so ausgehen kann. Also ich weigere mich ja bis heute vom Fall der Mauer zu sprechen, weil das sozusagen diese Ereignisse in ein etwas passives Licht stellt, als ob das sozusagen fast ein Vorgang der Befreiung gewesen wäre. Es war aber das ganze Gegenteil. Es begann damit, dass und wirklich nur ein paar hundert Leute, vielleicht ein paar tausend im ganzen Land entschieden haben, nicht auszureisen, nicht dem großen Strom über Ungarn zu folgen, in den Westen zu gehen, sondern da zu bleiben und zu verlangen, dass dieses Land sich ändert. Und das hat zu neuen gesellschaftlichen Bewegungen geführt, das hat zu vielen Konzepten geführt, wie man Politik anders machen kann. Das hat eigentlich diesen Staat in die Knie gezwungen. Und sehr viele unkonventionelle, aufregende Initiativen, Zeitungen, Verlage ermöglicht. Die Umweltbewegung, die Friedensbewegung, all diese Dinge, die in der DDR lange im Verborgenen aktiv waren, sind ans Licht getreten und haben wirklich eine seltene Situation hergestellt, in der Volksbewegung und Bürgerbewegung eins wurde. Und das hat quasi diesen Staat hinfortgespült. Und zum Entwurf einer neuen Verfassung zum Beispiel geführt. Das hat Christa Wolf, die Präambel, geschrieben. Also es ist wirklich ein Dokument, was man heute noch nachlesen kann. Und zum Beispiel das Recht auf freies Wohnen, das Recht auf Arbeit, die Möglichkeit, dass sich nicht nur Parteien am politischen Prozess beteiligen, sondern eben auch Bewegungen. Das waren alles Dinge, die in diese Verfassungsentwurfsarbeit aufgenommen wurden, von denen ich glaube, dass sie heute zurückkommen. Ja, dass die gleichen Fragen, die soziale Frage, nachdem wir quasi 3 Jahrzehnte Neoliberalismus in Ost und West erlebt haben, das kommt jetzt mit aller Macht zurück. Und da ist es gut, weiterzudenken und sich auf das Selbstbewusstsein, die Kraft, die Freude, die in dieser Zeit damals lag, zu besinnen und mit den Aktivisten von heute zusammenzuführen.
Die Wende war ja das eine, die können wir jetzt nicht in allen Einzelheiten nacherzählen, aber die Wende-Erfahrung für viele Hunderttausende in Ostdeutschland dann das andere. Die Stichworte lauten Entwertung ihrer Biografien, massenweise Arbeitslosigkeit, Vorgesetzte, die alle aus dem Westen kamen. Darüber ist viel gesprochen worden. Was ist Ihre Erklärung dafür, Thomas Oberender, dass dieses historische Ereignis heute so überlagert wird von Ressentiment, von Wut, von einer Dichotomie Ost gegen West, wie wir sie länger nicht gespürt haben, auch von Hass auf, ich sage jetzt mal, noch Ärmere, wie zum Beispiel die Flüchtlinge?
Ja, es gibt eine tolle Forschungsarbeit von der Naika Forutan darüber, dass sozusagen die Erfahrung, die Migranten in Deutschland machen, sehr viele Gemeinsamkeiten haben mit Erfahrungen, die Menschen im Osten gemacht haben. Es ist ja diese Grundhaltung von gebt euch Mühe, hört mal zu, wir können euch das erklären, wie es geht, seid fleißig und dann schafft ihr das auch. Ja? Und diese 30-jährige Hirnwäsche, dass man sozusagen unter ein wohlwollendes Kuratel gestellt ist, das einem den richtigen Weg zeigt, hat natürlich eine Wirkung, also dass viele Menschen das einfach nicht mehr wollen und daran erinnern, dass man ja selber Ideen hatte, wie das laufen könnte. Und ich würde auch sagen, dass natürlich es ein beiderseitiger Prozess der übereilten Schaffung von Fakten war, also auch die überaus große Mehrheit der Ostdeutschen wollte ja nicht warten, wollte eigentlich alles, was da als die Mauer aufging, so verlockend und so duftend und so frei im Westen war, das wollten die sofort auch. Ich wollte das auch, ja. Und ich merke halt nur, dass es 30 Jahre später sowas gibt wie, man merkt, man hat sich irgendwo verletzt und auf einmal ist alles voll blutgeschmiert und man weiß nicht, wo das herkommt. Was ist das denn? Und dass das 30 Jahre später kommt, ist ja so verblüffend. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir so lange nicht zur Kenntnis genommen haben, mit wie viel Härten, mit wie viel Bevormundung, Paternalismus dieser ganze Prozess durchgeführt wurde. Und wir müssen das einfach zum Teil unserer Erfahrung machen.
Daran würde ich gerne kurz anschließen. Sie haben im März unter dem Stichwort Empowerment Ost den Palast der Republik symbolisch wieder aufstehen lassen im Haus der Berliner Festspiele. Und es ging auch darum, unerzählte Geschichten zu sammeln. Was leistet die Kunst im Angesicht einer Spaltung, die die maßgeblichen Akteure dieser Spaltung, also AfD und Pegida und rechtsnationale Gruppen, dezidiert herbeiführen wollen und als die eigentliche Revolution ausgeben, nach dem Motto, wir sind das Volk oder vollendet die Wende?
Ja, das sind schreckliche Sätze, schreckliche Gedanken und Entwicklungen. Und ich glaube, wir müssen einfach andere Ventile anbieten, um diese Kränkung zu thematisieren. Es war eine Gewalterfahrung, die eigentlich als solche nie besprochen wurde. Also wir sind immer uns einig, dass es sozusagen ein Trauma der DDR-Geschichte gibt, was eben mit dem diktatorischen Charakter dieses Landes zu tun hatte. Aber es gibt eben auch ein Trauma, das in dieser Wendegeschichte, in dieser Wiedervereinigungsgeschichte verborgen liegt. Und darüber zu reden, das dürfen wir nicht der AfD überlassen. Und wir dürfen aber auch genauso wenig zulassen, dass dieses Bild der DDR und der Menschen, die dort aufgewachsen sind und dessen, was danach passiert ist, immer noch so grau in grau gezeichnet wird. Natürlich war das für mich eine Riesenfreude, als ich auf einmal in der FAZ eine Doppelseite las, wo die DDR in Farbe beschrieben wurde. Als ein Land, das seine eigenen Avantgarden in Design, Musik, Theater, Literatur hatte und dass das sozusagen nicht unter die Vorzeichen der sozusagen historischen Verschrottung gestellt wurde, sondern im Gegenteil mal sieht, wie viel Eigenes, wie viel anderes, wie viel Kreatives eben auch in diesem Land und in seiner Geschichte verborgen liegt. Das zu wertschätzen, würde der AfD schon mal viel Wind aus den Segeln nehmen.
Also mehr bunte Geschichten aus dem Osten. Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele, war das über seine Wendeerfahrungen damals und heute. Die Kulturmeldungen des Tages hat Beatrix Novi. Die erste handelt von einem Fotografen, der Gesichter liebte.
Und er hatte die weittragende Idee, aus Models Supermodels zu machen. Keine selbstlos funktionalen Kleiderständer, sondern Frauen ja mit Gesichtern, die ihre eigene Werbebotschaft sind. So prägte Peter Lindberg die internationale Modefotografie mit. Sein Motiv war der Wille zur Natürlichkeit. Maskenhaft geschminkte Gesichter und Schmuckorgien interessierten ihn nicht. Ein Bild mit 5 damals noch nicht weltbekannten Models in schlichten Männerhemden auf dem Titelblatt der Vogue machte ihn berühmt. Wer von ihm fotografiert wurde, sagte er, wusste, dass es ihm um die Person ging.
Bei mir bringen die wirklich sehr viel von sich selber mit und sind bereit, das auch zu zeigen, weil sie dann denken, dann kriege ich jetzt wirklich was, was ich sonst sehe, was ich sonst nicht von mir sehe, ne?
Lindberg, geborener Peter Brodberg, wollte Künstler werden, was später in seinen Filminstallationen auch zum Ausdruck kam. Aber Menschen, vor allem die Frauen, interessierten ihn mehr. Und er wusste, wie tödlich Perfektion sein kann. Digitale Nachbearbeitung kam nicht in Frage, schon Farbe schien ihm zu viel. Man könne jeden Menschen auf null reduzieren und dann behaupten, das sei schön, sagte er. Seine auf Entspannung gerichtete Kreativität verhinderte nicht seinen Weltruhm und nicht die Preise seiner Werke auf dem Kunstmarkt. Packend sind seine Porträts von Nichtmodels wie Pina Bausch oder eine stark gealterte Jeanne Moreau. Die hatte jede Retuschierung von sich aus abgelehnt.
Das macht mir das Herz warm. Und wenn ich dann an diese ganzen Schauspieler, Agenten, die jedem Mitesser hinterher telefonieren, weil er unbedingt auch wegmachen muss, weil sonst dass die Karriere ihrer Kundin zerstört werden würde, dann finde ich das also wahre Größe.
Peter Lindberg ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Kulturministerin Monika Grütters bescheinigt ihm heute ein wahres Plädoyer für die Ästhetik des Alterns hinterlassen zu haben. Ende Juli haben wir in dieser Sendung über eine gemeinsame Aktion der Stiftung Lesen und des Konzerns Amazon gesprochen. Sie wollen am Weltkindertag 1 Million Märchenbücher verschenken, allerdings nur über die 3 bekanntesten Großfilialisten des Buchhandels. Der kleine Buchhandel blieb außen vor. Das gab Proteste. Die haben gewirkt. Heute machte Amazon ein Angebot. Zwischen dem 6. und 12. September dürfen die Buchhändler die Bücher mit dem Titel »Es war einmal« neue und klassische Märchen ordern und am 20. September, Weltkindertag, kostenlos unter die Leute bringen, solange der Vorrat reicht. Und Johann Lafer Starkoch möchte die Currywurst als Weltkulturerbe sehen. Denn das ist ja etwas, was man wirklich absolut mit Deutschland in Verbindung bringt. Zitat Ende.
Danke, Beatrix Novi. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend um den Brexit und das britische Unterhaus. Das debattiert zur Stunde noch über ein Anti-No-Deal-Gesetz. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.